Wir haben heute ein Kapitel vor uns, das uns im tiefsten Innersten berührt und angeht. Elend und Adel des Menschen. Beides ist in diesem Kapitel drin. Wenn wir es aufmerksam zugehört und gelesen haben, dann finden wir darin unser Bild. Das Elend und der Adel des Menschen, beides zugleich. Wir Autofahrer wissen, wie schwierig es manches Mal ist, wenn man an Kreuzungen kommt. Und das sind verschiedene Fahrbahnen. Und dann steht da ein Schild, bitte richtig einordnen. Und wir Autofahrer wissen, wenn man das verpasst, dass man sich richtig einordnet, dann muss man einfach falsch fahren, bis man Gelegenheit hat, wieder umzukehren. Mir ist es oft so gegangen, auch in Stuttgart ganz besonders, an diesen Knotenpunkten bitte richtig einordnen. Ja, wenn ihr das wisst. Und da musste ich oft schon falsch fahren. Ich kam nicht anders mehr in die andere Fahrbahn. Auch in unserem geistlichen Leben heißt es bitte richtig einordnen. Wenn wir ans Ziel kommen wollen, einordnen. Andernfalls machen wir oft Umwege, bis wir wieder uns zurechtfinden. Auch im Römerbrief, aus dem unser Text genommen ist, wird uns eine solche Aufforderung entgegengehalten. Mir ist es, als stünde Paulus da und würde jedem sagen, du Menschenkind, ordne dich jetzt richtig ein. Nicht auf der kurzen Strecke ins Geschäft morgens oder abends auf den Heimweg, sondern einordnen auf dem langen Weg zur ewigen Seligkeit. Deshalb ist dieses Kapitel so wichtig. Auf dem Weg, der dich nach Jahren deines Lebens ans Ziel bringt. Was haben wir für ein Ziel? Ist es das Ziel der ewigen Seligkeit, der ewigen Herrlichkeit? Deshalb mahnt ja Paulus an einer anderen Stelle, lasset euch niemand das Ziel verrücken. Dass ihr gar nicht ankommt. Auf diesem Weg die Richtung nicht kennen oder gar am Steuer zu schlafen, ist gefährlich. Es kann das Leben kosten, das ewige Leben. Es will mir oft scheinen, als hätten die meisten von uns die Richtung verloren, dass unser Lebensweg gar nicht zur ewigen Seligkeit geht. Wer zeigt uns denn noch, wo der Weg zur ewigen Seligkeit geht? Wer? Wir nehmen alle teil am Leben. Wir lesen die Zeitung, wir hören das Radio, wir tun Fernsehen und es wird uns klar, dass sich viel erschütternd Böses um uns herum tut. Dass wir in einer Zeit weltweiter Veränderung leben, das wird uns da klar. aber wo die Straße zur ewigen Seligkeit ist, das sagen uns diese Einrichtungen nicht. Deshalb dieser Bibelkurs in dieser Freizeit. Dieser Bibelkurs will uns wachrütteln, uns Richtung zeigen. Bitte richtig einordnen, innerlich, auf der Straße zu unserer ewigen Bestimmung. Deshalb bin ich so sehr dankbar an dem Wort Gottes, weil mir's niemand sonst sagt, wie man selig wird, als das Wort Gottes. Über dreierlei möchte ich reden. Einmal, was diesem Text vorausgeht. Da wollen wir hineinhorchen in das Leben des Apostels Paulus. Der zweite Abschnitt, der Christ hat zu kämpfen. Christsein ist nicht ein Spaziergang auf immergrünen Auen, wo ich mich gehen lassen kann. Christsein heißt kämpfen. Und der dritte Abschnitt ist der Sieg, der uns gegeben ist. Nun, was diesem Text vorausgeht. Lasst mich das beschreiben einmal bildlich. Da ist der prächtige Saulus von Tarsus, ein junger Pharisäer, der steht im Morgenlicht vor dem Spiegel seiner Wohnung. Er trägt die geweihte Schnur über seinem Gewand. Seine Lendengurt ist bestickt mit Bibelsprüchen. Der Rocksaum mit Gebetsworten eingerahmt. Ein prächtiger junger Pharisäer. Untadelig im Gesetz. Ein Jude von Juden, mit einer sorgfältigen Schule, Kenntnis der Sprachen, bewandert in der Schrift, besitzt das römische Bürgerrecht, mit Vollmachten der Obersten ausgestattet, beauftragt, einmal Ordnung zu schaffen in den religiösen Verwirrungen seiner Zeit. Er zieht hoch zu Ross aus, um seinen Auftrag zu erfüllen. Fast am Ziel seiner Reise umleuchtet ihn das Licht, heller als tausend Sonnen, und schleudert ihn vom Pferd. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Du sollst mir ein auserwählt Rüstzeug sein. In diesem heiligen Licht der Gegenwart Jesu verbrennt dem jungen Pharisäer alles. Seine Leistungen verbrennen. Seine Tüchtigkeit verbrennt, seine Untadeligkeit verbrennt. Er ist ein total Abgebrannter. Philipper 3, wir wollen es aufschlagen. Philipperbrief, Kapitel 3. Vers 4 bis 9. Philipper 3, 4 bis 9. Wer kann es laut lesen?
Wiewohl ich meine Zuversicht auch vom Fleische zum Ende. Wenn ein anderer sich dienen lässt, erkenne dich am Fleisch der Wasche, so kenne ich es viel mehr. Der ich am 8. Tage geschnitten bin, einer aus dem Volk Israel, vom Stamme Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Menschen, nach der Gerechtigkeit im Gesetz gewesen, unsträflich. Aber was mir Gewinn war, das habe ich in Christi willen für Schaden geachtet.
Ja.
Ja, ich achte es noch alles für Schade, gegen die überschwingliche Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um welches Willen mir das alles ein Schaden geworden ist, und achte es für Tod, auf dass ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, damit nicht habe meine eigene Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, nämlich die Gerechtigkeit, die aus Gott kommt, aufgrund des Glaubens.
So, bis hierher. Hier zählt also Paulus auf, was ihm alles genommen worden ist, abgebrannt ist. Er sieht sein ganzes seitheriges Leben wie eine hässliche Fotografie in dem hellsten Lichte Jesu Christi. Ich achte es alles für Kot. Das war doch nicht Kot, was er hatte. Doch, er sagt, ich achte es für Schaden. Er sieht sein seitheriges Leben im hellsten Lichte Jesu Christi. Hier fand im Leben des Saulus der Regierungswechsel statt, von dem wir gestern geredet haben. Kapitel 6, Vers 17. Gott sei gedankt, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid, aber nun gehorsam geworden seid in einem neuen Leben. Das ist Regierungswechsel. Der Gang des Römerbriefs stellt uns nochmals in harter Zuspitzung vor die Frage, ob wir das glauben. Ob wir das für uns nehmen. Die Christusbotschaft ist eine Gotteskraft, zu retten alle Glaubenden. Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Knechte der Sünde gewesen, jetzt aber frei geworden von der Sünde. Glauben wir das? Machen wir damit? So groß und beglückend ist die Botschaft. Aber unsere Herzen sind ängstlich, verzagt geworden. Ist es wirklich so? Stecken wir wirklich in der rettenden Gnade? Darauf antwortet der Apostel Vers 1 bis 6 mit einem Gleichnis aus dem Eherecht. Wir sagen, der Tod hebt alles auf, Tod bricht Pacht und Vertrag. Paulus sagt, Tod bricht die Ehe. Wenn der Tod eintritt, ist der Ehepartner frei für eine andere Ehe, für eine neue Ehe. Also, die Ehe mit dem Gesetz Gottes, mit der Welt der Religionen, ist aufgehoben. Gestorben. Das haben wir gestern gelesen. Wir sind glücklich, dass Jesus diese Ehe mit uns eingeht. Ich kann's immer nicht begreifen, dass er uns als Partner haben will. Wir sind doch in keiner Weise ihm ebenbürtig. Und er geht die Ehe ein, den Bund ein mit uns. Wenn das Gesetz der Sünde tot ist durch Christus, dann sind wir frei zu einem neuen Bund mit Christus. Das ist Vers 1 bis 6. Frei vom Gesetz, frei für die Gnade, durch unser Sterben mit Christus sind wir frei geworden für ihn. Ja, der Herrschaftswechsel ging hier mit rechten Dingen zu, will der Paulus sagen. Es sind also zwei Geistesreiche, die sich gegenüberstehen in unserem Leben. Das Selbstleben oder das Leben in Christo. Das Leben im Fleisch, das Leben im Geist, da kommen wir morgen noch dran. Leben in eigener Führung, Leben in Christi Führung, merken wir, zwei Geisteswelten stehen sich im engen Raum gegenüber, in unserem Leben, im engsten Raum. Leben unter dem Gesetz, Leben unter der Gnade. Graf Zinzendorf sagt, einem Menschen unter dem Gesetz ist es geboten, heilig zu sein. Und darüber mattert er sich zu Tode. Einem Menschen unter der Gnade ist es gegeben, heilig zu sein. Und darüber freut er sich in Ewigkeit. Merken wir, zwei Geisteswelten. Das Gesetz ein Tyrann, die Gnade ein Geschenk. Das ist Regierungswechsel, der in jedem Menschenleben nötig ist. Und das ist eine ganz persönliche innere Sache zwischen dem Menschen und seinem Heiland. Das müssen wir mit ihm ausmachen. Ganz persönlich. Und liebe Geschwister, dazu bedarf es der Stille. Dass der Herr uns das erklärt, ganz persönlich erklärt. Hier haben wir also eine ganz wichtige Lektion. In welchem Stand bist du? Im Dienst der Sünde oder im Dienst der Gnade? Wir wissen, wie die Sünde ein unheiliges Feuer sein kann. Das Treiben der Sünde. Immer neue Lust, bis man zugrunde gerichtet wird. Man muss sündigen bis zur Erschöpfung. Oder das unheilige Feuer der Selbstsucht. Der Ehrgeiz ist unersättlich. Kann nicht glücklich machen. Ehrsucht, Selbstsucht, Ichsucht, da gibt's einen klappernden Leerlauf in unserem Leben. Leerlauf. Das unheilige Feuer der Irrlehren, wo man Gott abspeist mit frommen Handlungen. Bitte dein Innenleben richtig einordnen. Hier kann ein Mensch sein Leben lang in falsche Richtung gehen. Ohne Ehe mit Christus Jesus. Da gibt's auch eine Ehe ohne Trauschein mit Jesus. Man will Jesus. Aber man will keine Verantwortung. Die will man nicht. Man will trotzdem tun, was man will. So gibt es Christen. Nun geht oft die Meinung, auch in unserer Zeit, dass die Christen auch nicht besser seien als die anderen. Freunde, da erwartet man etwas, dass Christen sinnlos, fehlerlos sind. Und das ist gar nicht biblisch. Daraus kommt viel Missverständnis und auch böses und verletzendes Gerede und Vorwürfe. Ihr seid auch nicht besser als die anderen. Freunde, in der Bibel steht nirgends, dass wir selig werden, wenn wir rechtschaffen und sinnlos sind. Ich habe keine Bibelstelle gefunden. Aber ich habe eine Bibelstelle gefunden, wo das Entscheidende steht. Das sollen wir aufschlagen. 1. Johannes 5, Vers 12. 1. Johannesbrief. Kapitel 5, Vers 12.
Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht.
So. Unterstreiche dieses Wort. Da steht nicht, was wer rechtschaffen ist. Und wer fehlerlos ist, nein, da steht, wer den Sohn Gottes hat oder den Sohn Gottes nicht hat. Wer hat das ewige Leben? Wer den Regierungswechsel vollzogen hat? Das ist die biblische Richtung, wo wir uns einordnen müssen. Paulus redet dann vom Stand des Christen anders. Ganz anders. Abschnitt 2. Vom Kampf des Christen. Er sagt, dass der Christ zu kämpfen hat. Paulus zeigt in unserem Text, wie der Christ aussieht, der den Regierungswechsel vollzogen hat. Wie sieht denn der aus? Er sagt, im Herzen des Christen, da kämpfen zwei Mächte. Bei einem Menschen, der den Regierungswechsel nicht vollzogen hat, die Ehe mit Christus nicht geschlossen hat, bei dem kämpfen keine zwei Mächte. Da ist bloß eine Macht. Die Macht der Sünde und des Gesetzes. Da hat der Mensch keinen Kampf. Sobald der Mensch den Bund mit Jesus gemacht hat, dann geht der Kampf an. Zwei Mächte. Da geht's um Himmel und Hölle. Da ist im Herzen ein Widerstreit. Paulus schildert gnadenlos und unerbittlich die Situation des begnadeten Menschen. Und ich habe heute Morgen schon gedankt, dass der Paulus das so offen dargelegt hat. Der Widerstreit im Herzen der Christen. Vers 14, mit starken Worten sagt er es hier in Vers 14. Ich bin aber fleischlich unter die Sünde verkauft. Verkauft! Ist eine traurige Einbildung, dass Sündengenuss und Eigenwilligkeit Freiheit sei. Das ist ein Teufelsbetrug ohne Gleichen. Da wird der Mensch Hampelmann des Teufels. Nein. Alle Sünde ist Knechtschaft, elende Sklaverei. Vers 20 in unserem Abschnitt. So ich aber tue, was ich nicht will, so tue ich dasselbe nicht, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Da sagt Paulus, ich habe einen unheimlichen Untermieter. Die Sünde. Zuerst kommt sie wie ein Bettler und bettelt und bettelt. Dann wie ein Gast. Und dann gibt sich die Sünde wie ein Haustyrann. Und dann entdeckt der Mensch, der meint, er sei frei. Ich bin gar nicht mehr Meister in meinem eigenen Haus. Sondern die Sünde befiehlt, was ich nicht will, das tue ich. Die Sünde betrügt, indem sie den Menschen Lebenssteigerung verspricht. Lebensfreude, Lebensvollendung verspricht. Und in Wirklichkeit wird der Mensch angetrieben zur Betätigung seiner Leidenschaften. Paulus sagt, die Sünde trübt mir mein Bewusstsein. Ich weiß nicht, was ich tue. Ist doch Bewusstseinstrübung, oder nicht? Ich denke an eine Frau, die mir sagte unter Tränen, ich weiß gar nicht, was ich gedacht habe. Und dann tippt sie an ihren Kopf. Wo war ich denn eigentlich, als ich das getan habe? Das war mir gar nicht bewusst. Liebe Geschwister, es gibt Bewusstseinstrübungen. Oh, da muss das Wort Gottes uns sehr zurückpfeifen, den ganzen Nebel wegnehmen. Ich sage einige Beispiele. Überschlägt denn der Zornige die Folgen? Bewusstseinstrübung. Überschlägt denn der Ehebrecher die Folgen? Überschlägt denn der Eifersüchtige, was er tut? Bewusstseinstrübung. Erkennt denn der Süchtige die Qualen der Endstation? Bewusstseinstrübung. Ich weiß nicht, was ich tue. Die Sünde geschieht im Zustand der Bewusstlosigkeit, Bewusstseinstrübung. Paulus sagt noch mehr. Was ich nicht will, ich finde ein anderes Gesetz in meinem Leibe. Es seien also zwei Gesetze in ihm. In seinem Gemüt, in seinem Innersten, ein gutes Wollen. Da sei Freude und Lust an Gottes Wort. Aber ebenfalls in ihm, in seinem Fleische, in seinen Gliedern sei ein fremdes Gesetz. Und die sind da beieinander auf kleinstem Raum. Und die stoßen sich. Was ich nicht will, tue ich. Ja, und soll das so bleiben? Und darum dieser Schrei des Paulus. Ein herzandringender Schrei. Ich, elender Mensch. Wer wird mich erlösen aus diesem Zustand? Der Kirchenpräses Wilms kam aus dem Konzentrationslager zurück. Und dann beschreibt er die Erlebnisse der Gefangenen unter der These, unser Leben war kein Leben mehr. Freunde, das Leben unter der Sünde ist kein Leben mehr. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen? Ja, gehen wir einmal dieser Frage nach, wer wird mich erlösen? Aus der Berliner Stadtmission wird berichtet, da erscheint ein Mann in der Versammlung der Berliner Stadtmission, der wirklich ganz ein Gefangener unter dem Gesetz der Sünde war, das in seinen Gliedern lebte. Er war hemmungslos dem Alkohol verfallen. Er lag oft betrunken, besinnungslos betrunken auf der Straße. Und jetzt ist er da. Und keiner wagt ihn anzusprechen. Aber als man den Text las, 1. Petrus 4, Vers 3. Das wollen wir einmal aufschlagen, so viel Zeit nehmen wir uns. 1. Petrus, Kapitel 4. Der dritte Vers. Wer möchte lesen? So, als der erste Satz gelesen wurde, denn es ist genug, da hat's diesen armen, gebundenen Mann so gepackt, dass er diese drei Worte als Schwert benutzen konnte, seine Fessel zu durchschneiden. Durchschneiden. Es ist genug, dass ich die zurückliegende Zeit zugebracht habe. Aber wer wird mich erlösen? Ja. Dieser Mann wurde mit einem Schlag frei. Aber das geht nicht immer so, mit einem Schlag. Wir kommen nachher. Wissen errettet nicht. Die Welt sagt, Wissen sei Macht. Paulus sagt, Wissen ist Ohnmacht. Es löst die Ketten nicht. C, auch der Wille nicht. Was ich will, das tue ich nicht. Paulus war ein energischer Mann. Ich stelle ihn mir so vor. Mit einem energischen Willen, der Tausenden den Weg zu Christus gewiesen hat. Unter größten Schwierigkeiten und Gegenwind ein energischer Mann. Wir reden so gern von Menschen guten Willens. Auch Menschen guten Willens schaffen es nicht. Vollbringen das Gute, finde ich nicht. Je mehr ich das Gute will, umso tiefer versink ich in die grausame Grube. Freunde, sehen wir nicht hier auch unser Bild. Als gläubige Christen? Hören wir nicht unseren SOS-Ruf? Ein Freizeitteilnehmer kam auf die Freizeit mit den Worten: Ich bin direkt auf diese Freizeit geflohen vor mir selber. Er war in diesem Zustand. Und hier resignieren die meisten Menschen. Mehr als ich getan habe, kann ich ja nicht tun. Mehr als strebend mich bemühen, kann ja keiner. Also bin ich nicht schuld oder ich bin nur beschränkt schuldig. Der Mensch aber, der den Regierungswechsel vollzogen hat, der weicht nicht aus. Der braucht mehr. Er braucht Erlösung. Er braucht Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Das kann nur einer sein. Einer, der von außen kommt. Jesus Christus, mein Erlöser. Darum der andere Schrei. Gott aber sei Dank. Ist der andere Schrei. Der erste, ich Elender. Der zweite, Gott aber sei Dank. Damit komme ich zum letzten Abschnitt, dennoch Sieg. Der Sieg, der uns gegeben ist. Der Sieg, den ich nicht selber errungen habe. Der mir gegeben ist. Und nun zeigen alle Finger auf Christus. Wie kaum an einer anderen Stelle in der Bibel. Wer wird mich erlösen? Keine Methode und kein Wissen und kein guter Wille und keine Veränderung der Verhältnisse. Das muss eine Person sein, die in mein Leben tritt. Eine Person mit göttlichen Energien. Einer, der mein Leben anfasst mit all seinem Widerstreit und Versagen und Rückfälligkeit, der zu mir sagt, du, ich fange mit dir ein Neues an. Ich helfe dir zum Sieg, dass du drüber kommst. Das kann nur einer sein, wo der Paulus beschreibt, durch Jesus Christus. Und deshalb wird aus dieser Frage ein Dank. Ein Dank. Ich musste über diesem Abschnitt die Hände falten heute Morgen. Ich konnte nur sagen, Herr, Dank. Dank, dass du mein Leben angefasst hast. Und immer wieder anfasst. Und wie oft anfasst. Ich danke meinem Gott durch Jesus, unserem Herrn. Da schwebt mir immer wieder eine italienische Erzählung vor, die der italienische Ignazio Silone in seinem Buch beschreibt, Der Same unter dem Schnee. Da erzählt er unter anderem, ein armes Dorf hatte beschlossen, auf einem Hügel über dem Dorf ein Kreuz aufzustellen. Der Dorfschreiner Eitimio bekommt den Auftrag. Aber als das Kreuz fertig war und lackiert, da hatte der Bischof keine Zeit, bei der Kreuzaufrichtung dabei zu sein. Da steht nun das Kreuz in der Ecke der Werkstatt des Schreiners Eitimio. Dieser Eitimio war kein Tugendheld. Die Reden in seiner Bude waren dreckig und zweideutig. Fluchen und Lästern war auf der Zunge. Die stille Frau des Eitimion leidet sehr unter seinem gottlosen Wesen. Auch war er gar nicht ganz ehrlich, dieser Schreiner. Nun aber geschieht etwas Unerwartetes. Seitdem das Kreuz in seiner Ecke steht in der Werkstatt, da fühlt Eitimio sich wie gehalten. Bei jedem Fluch geht sein Blick in die Ecke. Bei jedem unflätigen Wort, das gesprochen wurde, schaut Eitimio auf die Ecke, wo das Kreuz stand. Bei den unflätigen Reden geht sein Blick dorthin, auch wenn die Kumpane da sind und unflätige Redensarten führten. Eitimio schaut auf das Kreuz, als müsste er jedes Mal um Vergebung bitten. Morgens geht sein erster Blick nach dem Kreuz. Sein Wesen wird verändert. Seine Frau fragt ihn, fehlt dir denn etwas? Da schaut er nur aufs Kreuz. Freunde, der Blick auf das Kreuz hat sein Wesen verändert. Wenn schon von einem Holz in der Werkstattecke eine solch umwandelnde Kraft ausgeht, wie viel mehr von Christus, der an diesem Kreuz einst hing und dann auferstanden ist und lebt und bei uns ist alle Freunde, haben wir es verstanden, wo der Weg ist zu unserer Befreiung, zu unserem Sieg? Nicht in der Anstrengung, sondern in dem Blick auf unseren Herrn Jesus Christus. Da ist Sieg. Frei gemacht. Wir haben recht verstanden. Christo Jesu hat uns frei gemacht. frei auf ewig frei sei unser Feldgeschrei, aber nicht durch eigene Kraft. Die wirkliche Rettung ist die, sich anbinden lassen an den Heiland Jesus Christus. Lass dich anbinden. Manche versuchen es, Jesus mit einigem Abstand zu folgen. Sie möchten aber ihre Freiheit nicht aufgeben. Entweder in Christus sein, sich anseilen lassen oder in Unfreiheit leben. Hier haben wir die Wahl. Manche wollen neben Jesus gehen, aber es braucht ein ganzes Jahr in Christo sein. Nicht wahr, es ist uns jedes Mal sehr schmerzlich, wenn die Mächte der Sünde uns überlisten und beschädigen. Aber seit wir Jesus kennen, dürfen wir nach jeder Niederlage sofort zu ihm hingehen und ihn bitten, dass er diese Verstrickung wieder löst. So wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist. Jesus kann uns auch anders führen. Ich weiß das von einer Frau, die Kettenraucherin war. Die nahm Jesus auf in ihr Leben. Ihr klares Denken war von der Sünde überwältigt, benebelt. Es gab ein schweres Ringen bei dieser Frau. Sie kam nicht los. Ihr inwendiger Mensch hing an Christus, aber immer wieder packte sie das Rauchen. Der Herr Jesus hatte sie nicht auf einmal frei gemacht. Es bedurfte eines langen Kampfes, bis die Frau gelernt hatte, aus eigener Kraft schaffe ich's nicht. Bis diese Frau ganz abhängig war von ihrem Heiland. Das musste sie lernen. Sie hat erfahren zu rufen, ich elender Mensch. Und dann ist aus dieser Frau eine gesegnete Person geworden für viele. Bitte richtig einordnen. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat, in Christo Jesu. So sieht also der Mensch aus, der in der Rechtfertigung aus dem Glauben drinsteht und drinstehen bleibt, trotz Kampf. Seligkeit ist nicht bequem und lustig anzusehen. Nietzsche hat völlig Unrecht mit seinem Satz, Erlöster müssten sie aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Liebe Freunde, wo steht denn das in der Bibel? Man soll die Erlösten anschauen. Nein, in meiner Bibel steht, man soll den Erlöser anschauen. Wir suchen unsere Erlösung nicht bei uns, sondern beim Erlöser. Ich danke Gott durch Jesum Christum. Bei einer Jahrestagung des Blauen Kreuzes hatte ich Gelegenheit, dabei zu sein. Und da waren die ehemaligen Trunkgefährdeten mit ihren Familien. Und da ging es mir tief zu Herzen, wie die gesungen haben. Ihre Rettungslieder. Jesus ist kommen, nun springen die Bande. Wir wollen beten. Dank sei dir, Herr, und preis, dass bei dir der Sieg ist auch in unserem Leben. Und du weißt um unsere Schwachstellen, Herr. Und da bitten wir ganz besonders um Heilung, um das Zurechthelfen, um das Durchtragen bei aller Rückfälligkeit. Herr, bewahre dann unsere Herzen vor Verzagtheit, vor Niedergeschlagenheit. Hilf uns immer wieder durch zu dem Danklied des Sieges. Amen.